willkommen zu Folge 179 vom Aus dem Maxi Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Ich bin Lukas und heute mit mir in der Runde sind der Tim. Hallo Tim.
Ja, ich freue mich in dieser Saison auf meine Premierenfolge und bin ganz gespannt, was wir heute zu besprechen haben. Guten Abend.
Soll ich dich gleich noch nach deinem Saisontipp eigentlich fragen, Tim? Willst du da noch irgendwie ein kleines Statement zu abgeben oder ist es jetzt mittlerweile zu spät? Jetzt ist ja doch schon auch einiges gespielt und so. Man ist in dem einen oder anderen
man kann ihn gar nicht mehr dabei. Man kann ihn ja auf Kicktipp nachlesen. Ihr habt ja alle die 10 Punkte letzte Woche abgesahnt. Da war ich optimistischer. Also, ja, ich halte das genauso wie der Jan, das glaube ich in der Folge, wo ich nicht dabei war, aber natürlich zugehört habe, gesagt hat, ich hoffe, dass es bis zum Ende spannend bleibt.
Alles klar. Moritz, kannst du dich überhaupt noch dran erinnern, was du damals getippt hast? Hallo?
Hi, schönen guten Abend. Ich glaube, ich habe im Endeffekt die Fortuna auf 4 getippt, aber ich glaube, ich habe da gesagt zwischen 3 und 6 oder so. Ja, naja, wie dem auch sei, erstmal wieder einen schönen guten Abend und Dankeschön fürs Einschalten. Ich würde auch ganz kurz nochmal darum bitten, uns anzuschreiben, wenn ihr Diskussionsbedarf habt, uns weiter zu empfehlen oder zu bewerten, wenn ihr uns mögt. Und natürlich, einfach immer mit uns in Kontakt sein. Wir haben da große Freude dran und bedanken uns wie immer sehr herzlich für euer Mitmachen und Zuhören.
Okay, dann wollen wir uns mal um die Themen kümmern, die jetzt in den letzten 2 Wochen hier alle so aufgelaufen sind. Leider mussten wir konnten wir vor einer Woche keine Folge aufnehmen. Da haben uns unsere verschiedenen Urlaube unter anderem einen Strich durch die Rechnung gemacht. Dafür sind wir jetzt diese Woche wieder da und müssen dann irgendwie erstmal die wichtigen Punkte eins nach dem anderen abgrasen. Und ich glaube, da kann man dann heute an einem 26. August, wenn das Transferfenster schon am Freitag diese Woche schließt, eigentlich kaum anders anfangen, als erstmal noch über Kaderbewegungen zu sprechen, über kommende, aber eben auch über schon realisierte. Und da gibt es die Nachricht, die ihr natürlich alle längst mitbekommen habt, dass die Fortuna es geschafft hat, David Kownacki zurückzuholen. Ausgeliehen erstmal für eine Saison von Werder Bremen, wo es ja irgendwie nicht so wirklich funktioniert hat für ihn. Und deswegen jetzt in dieser Saison wieder zurück in unseren Farben. Fühlt sich irgendwie auch ziemlich richtig an, finde ich ehrlicherweise, wenn man ihn im Fortuna-Trikot sieht. Und außerdem vielleicht noch erwähnenswert, dass die Fortuna sich eine Kaufoption gesichert hat über kolportierte 2,5 Millionen. Tim, was hältst du von diesem Transfer? Vielleicht sogar auch erstmal nochmal ein kleines Statement dazu, was das emotional mit dir gemacht hat.
Also, es ist ja tatsächlich so, dass ich jetzt so sprechen muss, an dem Tag, wo es bekannt gegeben wurde, noch ohne die Eindrücke von gestern. Das war eine Mischung aus Freude und Skepsis. Freude darüber, dass man jemanden geholt hat, den man jetzt irgendwie nicht durch crazy Skills and Tactics Videos kennenlernen muss, sondern wo man einfach weiß, dass David Kownacki in der zweiten Liga funktioniert. Skepsis, ob halt eine gewisse, ein gewisser Tick zur Topform fehlen kann nach der letzten Saison, ob wie schnell das jetzt gehen wird, dass er zu seiner alten Form zurückfindet und ob er das überhaupt tut. Aber ganz klar, wir werden ja auch gleich noch über Benito Raman und den nicht zustande gekommenen Wechsel sprechen. Für mich die sinnvollere Rückholoption. Und von daher, da ich ja große Stücke auf Daniel Thun halte, habe ich mich sehr gefreut und war gleichzeitig aber noch ein bisschen zurückhaltend damit, ob er jetzt quasi der Game Changer für die nächsten 2 bis 3 Spiele wird. Beziehungsweise 2 meine ich natürlich, weil dann ist die Länderspielpause, wo er dann hoffentlich besser in die Mannschaft integriert werden kann und dann auch möglicherweise zu einer richtigen Verstärkung wird.
Moritz, wie siehst du das? Wir waren ja zu der Zeit noch zusammen im Urlaub und haben uns da ja auch ein bisschen drüber unterhalten. Vielleicht auch erstmal, wie hast du das emotional erstmal aufgenommen und wie ist deine nüchterne, eiskalte Einschätzung aus der Distanz?
Naja, also so emotional kommt da das zusammen, was zusammengehört. Und nach dieser Saison, die er für uns gespielt hat, bevor er dann gegangen ist, freut man sich einfach, so einen Spieler wieder zurückzuhaben. Und die Pause war jetzt einfach nicht so groß, ich meine, sagt er auch selber, als dass man sich wieder entwöhnt haben hätte können, so wie das bei Benito Raman, glaube ich, der Fall gewesen ist. Das heißt, es war jetzt ein Jahr Pause und ich glaube, es ist trotzdem genau richtig, dass er wieder da ist. Und ich glaube auch, in Tune We Trust, dass David Govnatski auch wieder an seine Leistung anknüpfen können wird. Weil ich glaube, man hat sehr viel gesehen in der ganzen Zeit, wie empfindlich David Govnatski darauf reagiert hat, wenn es mal nicht lief oder wenn die Stimmung insgesamt nicht so gut war und so. Und wie er dann halt wieder aufgeblüht ist unter einem Trainer in einer Mannschaft, in der es plötzlich anders lief und so. Und da glaube ich einfach, dass man da anknüpfen kann an diese erfolgreichen Zeiten. Sportlich gesehen, kommen wir vielleicht auch später noch im Ulm-Spiel zu, finde ich es einfach extrem gut, dass wir jetzt wieder einen Stürmer haben, der knipsen kann, der da drin steht. Wenn dann Vincent Vermey wieder fit ist, dann haben wir auch unterschiedliche Stürmer noch ein bisschen da im Angebot und ich finde es ein super Transfer und ja, ich glaube, ich freue mich einfach. Ich finde es sehr gut und ich finde es schon einen kleinen Coup irgendwie, muss man ja schon gut einfädeln, dass das eben mit den Gehaltszahlungen auch nicht so ist, dass man ihm jetzt da seinen Werder Bremen Gehalt zahlt, weil das könnte man sich nicht leisten, aber sicherlich ist er auch wieder im oberen Regal der Verdienenden bei der Fortuna. Aber ich freue mich, ja, ich freue mich und ich glaube, dass es eine gute Entscheidung war.
Auch irgendwie trotzdem kann man vielleicht nochmal sagen, so ein bisschen auch ein Transfer mit Ansage. Also ich glaube, wie viele Takes allein dann irgendwie über Twitter nochmal gegeistert sind, wo Leute ihre Kommentare zum Bremen-Wechsel getweetet haben, wegen in einem Jahr ist er halt wieder zurück und so. Ja. Und irgendwie so, also das ist ja halt auch ein Transfer, der einen nicht so komplett überrascht hat, auch wenn man, glaube ich, wirklich sehr, sehr zufrieden sein kann, dass dass halt Bremen der Fortuna da entgegengekommen ist mit dem Gehalt. Aber so ein bisschen stand es halt irgendwie schon vorher in der Zeitung, dass das halt irgendwie passieren könnte, zumindest. Und von daher sollten wir jetzt wahrscheinlich auch wirklich einfach sehr, sehr dankbar sein, dass das geklappt hat. Und ja, eben auch hoffen, dass man relativ bald wieder den David Kovnatski der vorletzten Saison halt hier begrüßen darf, weil ich glaube, in den 5 Jahren, die jetzt halt David Kovnatski bei der Fortuna ungefähr verbracht hat, oder 4,5. Sind es 4,5? Sind es sogar 5,5? 5,5 sind es sogar. Netto.
Mit dem
Netto 4,5, brutto 5,5. Aber in dieser ganzen Zeit halt, seit die Fortuna ihn das erste Mal verpflichtet hat, hat er ja wirklich eigentlich nur, ja, eine wirklich gute Saison gespielt und dann eben ganz am Anfang diese Rückrunde unter Funkel, die halt irgendwie ganz gut war und wo er halt eben diese Ansätze gezeigt hat, die dann dafür gesorgt haben, dass die Fortuna dieses ganze Geld für ihn ausgegeben hat. Aber eigentlich hat er wirklich nur eine wirklich starke Saison gespielt und dann müssen wir eben hoffen, dass er möglichst bald wieder in dieser Form ist und nicht eben der David Kovnatski der vielen anderen Jahre, den es halt eben auch gegeben hat. Ist eben ein sehr, sehr, sehr launischer Spieler. Ich glaube, wir wissen das alle, aber es ist halt eben irgendwo unser launischer Spieler. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich mich vor allen Dingen irgendwie sehr emotional über diesen Transfer halt wirklich gefreut habe und mir fast ein bisschen egal war, wie gut er letztendlich irgendwie hier funktioniert und ob man halt irgendwie dieses Risiko eingehen sollte. Und so groß ist das Risiko vielleicht ja dann eben auch wirklich letztendlich gar nicht, wie gesagt, wie gut er halt reinpasst oder vielleicht sogar schon reingepasst hat, werden wir eben in dem Unsegment eben auch nochmal besprechen. Ja, eine andere Rückholaktion, die jetzt auch ziemlich lange durch die Presse gegeistert ist, nämlich die von Benito Raman, hat sich dann letztendlich nicht konkretisiert. Da war Fortuna anscheinend nicht bereit, die Ablösesumme zu zahlen, die Samsunspor verlangt hat, so dass dann Benito Raman letztendlich nach Belgien gewechselt ist, also auch da wieder ein Zurück zu den Wurzeln und dann hat sich eben diese Option zerschlagen und ich glaube, da ist man vielleicht irgendwie etwas weniger traurig, dass das irgendwie nicht funktioniert hat, oder?
Ja, durchaus. Aber halt vor allem, weil, wie wir eben angemerkt haben, dass schon sehr lange zurückliegt, dass wir einen Benito Raman in Topform in Düsseldorf gesehen haben. So, und ich zumindest, nachdem er dann in Schalke es nicht wirklich geschafft hat, seinen weiteren Werdegang nicht mehr so doll verfolgt habe und ich einfach keine Ahnung gehabt hätte, in welcher Verfassung wir diesen Spieler zurückbekommen. Natürlich in der damaligen Zeit, wo er in Düsseldorf gespielt hat, hat er sich in die Herzen der Fans gespielt, aber das ist jetzt ja auch schon eine Weile her und ich kann das verschmerzen, dass man Benito Raman nicht bekommen hat und beim momentanen Kader fand ich auch eine Rückholaktion von Kovnatski, wie ich eben schon gesagt habe, irgendwie sinnvoller, passte mehr.
Ich würde mir auch vorstellen, dass für David Kovnatski eben im Umfeld, und da spreche ich jetzt auch von uns Fans, dem wird ein bisschen mehr Zeit gegeben als jetzt einem Benito Raman, der so streitbar ja schon war. Da wäre von Anfang an, glaube ich, mehr Druck auf dem Kessel gewesen, kann ich mir vorstellen. Und es wäre stressiger geworden. Ich glaube, man wird David Kulnatski verzeihen, dass er noch nicht bei 100% ist, weil er so wenige Spielminuten gesammelt hat letztes Jahr. Und ich könnte mir vorstellen, dass das bei Rahman, weil da die Emotionen ja sofort wieder hochkochen und nicht nur gute, dass es da auch in alle Richtungen einfach ein bisschen komplizierter geworden wäre. Der kennt auch den Trainer nicht. Ich meine, das Team ist nur noch rudimentär das Gleiche, was er damals verlassen hat.
Ja, dass das eben nicht funktioniert hat, heißt aber eben nicht, dass da nicht trotzdem noch jemand kommen wird. Letztendlich sind es jetzt noch 4 Tage, die Alos und Weber Zeit haben, den Kader noch zu vervollständigen. Und wie es nun mal Tradition hat, ist der Kader in den letzten Augusttagen, der Kader der Fortuna, wiederum sehr, sehr löchrig noch an der einen oder anderen Stelle. Aber ich glaube, ihr stimmt mir zu, beziehungsweise fällt mir gerne ins Wort, dass man immerhin sagen kann, dass man mit der Verpflichtung von Kovnatski die letzte Planstelle im Sturm halt hat schließen können und sich da jetzt zumindest erstmal, glaube ich, keine weiteren Gedanken drüber machen muss, was ja erstmal sehr, sehr gut ist. Das Gleiche gilt für die Torwartposition. Hat man ja im Sommer irgendwie 2-mal nachgelegt und wir hoffen natürlich, dass wir uns einfach die ganze Saison wieder auf Flo Kastenmeier verlassen können. Aber ich glaube, besonders die Außenbahnen sind halt irgendwie noch so ein Thema, wo halt eben noch was getan werden soll und wo wir gerade schon über Raman gesprochen haben, ist das vielleicht irgendwie auch wie die erste Planstelle, um die es geht, dass eben noch jemand für die offensive Außenbahn kommen soll, am besten für die Linke, oder?
Ja, korrekt. Werden wir auch, wenn wir jetzt die Spiele besprechen, wahrscheinlich nochmal drauf kommen. Generell würde ich aber auch sagen, also erstmal vollste Zustimmung zu Sturm und Torwartposition. Da ist auf jeden Fall kein Bedarf jetzt mehr. Ich würde sagen, generell kann man sagen, außen drückt der Schuh so. Also auch die beiden Außenverteidigerpositionen ist man meiner Meinung nach noch etwas dünn besetzt. Und ideal wäre natürlich ein Spieler, der entweder auf der rechten oder der linken Seite beide Positionen irgendwie bekleiden kann. Ein bisschen offensiver, ein bisschen defensiver oder ein Verteidiger, der sowohl links als auch rechts aushelfen könnte.
Ja, es ist schon auch krass, ne? Gerade weil man ja, glaube ich, eigentlich auch die defensive Außenbahn so ein bisschen schon im Fokus hatte vor der Öffnung des Transferfensters, dass man sich da vielleicht irgendwie nochmal ein bisschen verstärken wollte. Und das Einzige, was jetzt halt passiert ist bisher, ist, dass man Uchino abgegeben hat.
Ja, genau.
Außerdem kam ja wirklich auch bis vor kurzer Zeit dann immer noch die Gerüchte die Runde gemacht, dass man also dass Nicolas Gaboury kurz vor einem Wechsel stehen soll. Also dass man jetzt nicht mehr verstärkt mit ihm plant, ist, glaube ich, relativ klar. Aber eigentlich kann man sich das ja wirklich überhaupt nicht leisten, ihn jetzt gerade abzugeben, wenn man nicht noch irgendwie zu einem riesigen Rundumschlag am Transfermarkt ausrückt, was, glaube ich, nicht zu erwarten ist. Von daher wird man dann, glaube ich, mit Gaboury eben auch in sein letztes Vertragsjahr gehen. Und ich stimme dir dazu, Tim. Es sind wirklich halt die Außenpositionen, die wirklich noch unbedingt verstärkt werden müssen. Und ja, und ich wäre wirklich, ja, ich wäre fast überrascht, wenn man es noch schaffen sollte, beides zu lösen jetzt in den letzten Augusttagen. Wenn man das aber nicht tut, wäre ich schon ein Stück weit enttäuscht, weil vom Gefühl her scheint ja die vordere offensive Flügelposition gerade noch so ein bisschen Vorrang zu genießen, aber dass man eigentlich unbedingt einfach mehr Breite halt brauchen würde, um halt besonders auf rechts einen Matthias Zimmermann zu entlasten, aber auch halt ein Emma, der halt gerade nicht in der besten Form ist, den man ja auch sonst vielleicht irgendwie mal auf die eine oder andere Position halt im Kader schieben könnte, wenn da halt Bedarf ist, einfach weil der so vielseitig ist. Und wie sehr man eben noch mit Gaboury plant, habe ich ja gerade angesprochen.
Ja, wir kommen ja gleich noch dazu, dass sich die Mannschaft ein bisschen selber entlastet hat.
Ja. Also ich bin ja gerade noch irgendwie so komplett entspannt, weil ich mir denke, ja, die Baustellen sind ja, wie Lou gerade schon sagte, die sind ja auch schon wirklich lange klar. Also auch schon vor dem Uchino-Abgang war ja klar, dass man auf den Außen in der Verteidigung noch jemanden braucht. Dann war auch klar, dass man nicht zu 100% auf Rossmann als Zjolis-Ersatz setzen kann und wird. Also bin ich einfach die ganze Zeit bis Transferfensterende werde ich jetzt extrem entspannt dem Ganzen entgegensehen und mir denken, das machen die schon. Und meinen Ärger, den kann man dann wieder so generell auf diese Transferstrategie übertragen, aber da können wir auch diskutieren, weil sollten jetzt tatsächlich zwei neue eingetütet sein und man vor der Länderspielpause kein Spiel verloren haben, dann kann man ja wieder sagen, das ist aufgegangen.
Moment, es gab schon ein Spiel, ja, was verloren wurde, über das müssen wir gleich auch noch sprechen.
Ja, das habe ich nicht gesehen, da war ich im Urlaub, Tim. Ich
habe es wirklich nicht gesehen. Ja, also das kann ja durchaus
sein. Also man hat den DFB-Pokal natürlich einfach schon, den hat man hergeschenkt. Nein, aber man
was
hat
auch sehr, sehr gut bedeuten kann, dass man halt weniger Budget hat, um Spieler zu verpflichten. Ne?
Also du siehst andersrum. Man hat weniger Budget, um im Winter irgendwelche Nachverpflichtungen zu machen. Das heißt, das Budget, was jetzt verwendet werden muss einfach sitzen, weil that's it for the year. So, mehr gibt es nicht.
Ja, also du gehst also davon aus, dass man noch mindestens zweimal zuschlagen wird. Bin ich sehr gespannt. Aber Not würde das auf jeden Fall tun. Ich glaube, das dass man vielleicht auch noch an der einen oder anderen Stelle den Kader so ein bisschen auspolstern würde, da gehen wir alle nicht davon aus. Ne? Also ich glaube, sonst die Innenverteidigung, da ist man ja ehrlicherweise mehr als gut aufgestellt. Also da hat man wirklich viel Qualität, gerade auch in der Breite. Das würden sich, glaube ich, viele andere Mannschaften wünschen. Und auch im Mittelfeld, also da muss ich ganz ehrlich sagen, dass es da, ja, würde ich mir in einer idealen Welt vielleicht irgendwie dann doch noch noch einen weiteren Spieler wünschen, für den Fall, dass halt, dass es da irgendwie mehrere Ausfälle gibt, aber ich sehe auch, dass das wahrscheinlich nicht darstellbar ist. Eine letzte Position, über die wir wahrscheinlich noch sprechen müssen, eine letzte Personalie ist die von Ao Tanaka. Ist ja auch ehrlicherweise relativ kurios, dass wir jetzt hier eben Ende August stehen und ja, man fast vergessen könnte, dass er eigentlich schon sicher war, dass er noch geht. Und selbst vor ein paar Wochen hätte ich halt gedacht, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass er dann ganz am Ende August noch verkauft wird, ist halt sehr, sehr hoch. Und so wie es jetzt eben im Augenblick aussieht, ist da ja eigentlich gar nicht mehr mit zu rechnen.
Nee, das wäre auch fahrlässig, ihn jetzt noch gehen zu lassen. Also außer man hat halt einen Ersatz.
Das ist halt das Ding wieder, ne? Du, wenn du dann sagst, also das ist jetzt die Kovnatski-Situation, weil Vertrag läuft aus. Was machst du? Ist der Spieler dir so wichtig, dass du den quasi für den Aufstieg behältst und dann damit dir gegebenenfalls eine Ablösesumme verzichtest? Oder sagst du, wir brauchen unbedingt diese Millionen, um unsere Löcher zu stopfen oder unseren Kader in der Breite anders aufzustellen, aber dafür ist es ja zu spät jetzt und verkaufst jemanden auf Biegen und Brechen. Da könnten wir vielleicht nochmal auf unsere Finanzenfolge hinweisen, die wir kürzlich aufgenommen haben, Sonderfolge zu Finanzen, mit David, eine ganz tolle Folge geworden. Könnte nämlich auch sein, dass man so oder so, wenn jetzt doch noch ein Angebot von 4 Millionen für Tanaka eingeht, dass man einfach sagen muss, wir müssen das machen, weil wer weiß, wann uns das nächste Mal jemand hier was abkauft und wir brauchen einfach Transfererlöse.
Aber ich meine, wir wissen alle, klar, das ist hoffentlich so, dass es nach der Länderspielpause schon wieder weitergeht, dass sich jetzt kürzlich Shinta Appelkamp noch verletzt hat und wenn man dann Ao Tanaka noch abgibt, dann kann es halt ganz schnell gehen, dass mit ein bisschen Verletzungspech sich das Mittelfeld von selbst aufstellt so und man keine Alternativen mehr auf der Bank hat. Also ich sag mal, wenn, dann müssen die tatsächlich nicht nur Tanaka abgeben, sondern noch direkt einen Ersatz verpflichten am Freitag.
Ja, ich würde auch denken, da ist eher nicht von auszugehen, aber dass sich wohl auf der Geschäftsstelle wohl noch das ein oder andere tun würde jetzt in den verbleibenden Tagen, davon ist auszugehen. Und auf jeden Fall irgendwie auch ganz witzig, dass sich dann halt irgendwie das Ende der Transferfrist halt eigentlich ziemlich genau überschneidet mit dem Anstoß vom Hannover-Spiel. Kann man nur hoffen, dass man da am Ende nicht noch irgendjemandem aus seinem Trainingsanzug wieder rausholen muss und noch in irgendeinen und noch irgendwie zum Flughafen fahren muss oder so.
Stimmt, wir können es dann live gucken.
Ja, aber gerade weil ja auch manchmal
dann so Nachrichten später Spielfeld kann. Emma, komm, du musst jetzt hier, komm mal ganz schnell hier mit. Au, kann man dir nicht noch bei der Vorstellung dabei sein. Komm mit. Dann wird er so runtergeführt vom Feld.
Ja, im US-Sport, wo ja viele Spieler ja kein Mitspracherecht haben, ob sie irgendwie getradet werden oder nicht, gibt es das halt teilweise wirklich. Also habe ich auch schon irgendwie mehrmals mal so Schnipsel gesehen, dass halt, weiß ich nicht, beim Eishockey halt dann Spieler einfach vom Eis genommen wurden und ihnen gesagt wurde, du, pack doch mal deine Sachen. Das ist ja glücklicherweise beim Fußball nicht so, aber kann natürlich trotzdem zu dem ein oder anderen Kuriosum führen. Und gerade weil ja auch Nachrichten dann oft irgendwie sehr, sehr verspätet dann irgendwie noch durchkommen, erfahren wir dann ja vielleicht sogar im Stadion noch von der Top-Neuverpflichtung, die Alofs eben noch getätigt hat. Sind wir sehr gespannt auf Freitag in vielerlei Hinsicht.
Ja, haben wir es dann mit dem Kader?
Ja, ich würde sagen, das dann haben wir durchaus und dann können wir zu den ja, zu dem Themenkomplex DFB-Pokal wechseln, auf den wir, glaube ich, alle jetzt nicht so wahnsinnig viel Bock haben. Und Tim, du wahrscheinlich am allerwenigsten, weil du der Einzige gewesen bist, der das Spiel von uns hat schauen können. Vielleicht aber auch irgendwie erstmal die Frage, ja, ich meine, die Fortuna ist ausgeschieden. Wie viel Ärger brennt da noch in dir?
Puh. Also zweifach. Also zum einen hat man die erste Halbzeit sowas von weggeschmissen, dass ich denke, das war unnötig, da auszuscheiden. Also es ist jetzt natürlich ein Gegner gewesen, der absolut euphorisiert und angepeitscht wurde vom eigenen Publikum, aber man hat seinen Teil zu beigetragen und natürlich war es ein schweres Los, aber wenn man sich so körperlos in die erste Halbzeit begibt, wie die Fortuna an dem Tag, dann muss man sich gerade in Dresden nicht wundern, wenn das nach hinten losgeht. Und von daher wütend vor allem über den Auftritt in der ersten Halbzeit. Und ein bisschen halt nach der Finanzfolge, die ich ja auch gehört habe, die ihr gemacht habt, denke ich mir halt, jede Runde im DFB-Pokal ist so verdammt wichtig momentan. Und dann ist vielleicht auch noch mal wieder, also so langsam wäre man ja dran, ein Heimspiel zu haben im DFB-Pokal. Also pff, da hat man schon ohne Not was gehen lassen. Und dann waren das auch noch die ersten Minuten, die ich live und in Farbe in diesem Jahr gesehen habe. Und zum Glück gab es eine kleine Reaktion Anfang der zweiten Halbzeit, sodass ich nicht ganz deprimiert in die Woche gegangen bin und gedacht habe, was wird das für eine grauenhafte Saison. Aber war schon ein starkes Stück, also tut noch weh.
Ja, weh tut es bei mir auf jeden Fall auch. Also ich glaube, ich muss hier keinem von uns erklären, was der DFB-Pokal für ein schöner Wettbewerb sein kann, wie wichtig der natürlich auf der einen Seite ist, du hast es angesprochen, Tim, aber auch was der einem für schöne Momente und für schöne Abende eben bereiten kann. Und dass wir das jetzt in diesem Jahr, so kurz nachdem wir im Halbfinale ausgeschieden sind, halt direkt weggeschmissen haben, das ja, finde ich halt auch super, super ärgerlich und kann da irgendwie auch gerade mit der Distanz irgendwie auch nicht irgendwie was Positives drin finden, sondern bin da ehrlicherweise auch immer noch richtig, richtig verärgert und ja, muss das, glaube ich, immer noch ein Stück weit verarbeiten. Ich finde es wirklich bitter.
Ja, kann ich mich nur anschließen. Es tut immer noch weh. Ich hatte schon ein bisschen Distanz dazu. Dann habe ich mir in Vorbereitung auf die Folge die Zusammenfassung angeguckt. Und,
ja. Ja. Es ist morgen und übermorgen ist DFB-Pokal. Es wird ausgelost, es wird immer bitter bleiben. Auch bei den nächsten Auslosungen, weil man halt wirklich es weggeschmissen hat.
Also mein Lieblingstake zu dem Ausscheiden, ich weiß nicht von wem, der kam auf Twitter, ich erinnere mich nicht, ist, dass man jetzt aber bitte alle Spiele nach einer DFB-Pokalrunde auch gewinnen muss, weil man letztes Jahr die dann immer mit dieser Ausrede nicht gewonnen hat, dass man ja DFB-Pokal gespielt hat. Und diese Ausrede ist jetzt weg. Also da sind jetzt mindestens mal 4 Siege mehr drin diese Saison, weil man nicht im DFB-Pokal gespielt hat.
Ja.
Ja, ich bin sehr gespannt. Wir werden vielleicht irgendwie gleich auch noch die ein oder andere Parallele ziehen, beziehungsweise Tim kann uns da vielleicht ein bisschen Auskunft geben, weil Moritz und ich haben da bestimmt die ein oder andere Frage, ob man halt gegen Ulm ähnlich agiert hat oder ob man ganz anders agiert hat als gegen Dresden. Und dann würde ich sagen, gehen wir aber jetzt eben dann vor allen Dingen mal auf das Ulm-Spiel so langsam. Und stellen fest, dass da die Unterschiede beim Personal, das man zur Verfügung hatte, ja gar nicht so groß waren. Mit der großen Ausnahme natürlich, dass man mit David Kownacki wenige Tage nach der Verpflichtung einen Stürmer halt vorne reinstellen konnte, der dann halt irgendwie durchaus was hermacht und vielleicht deswegen auch direkt die allererste Frage an Tim konnte man das in der Spielweise der Fortuna direkt sehen, dass da halt einfach jemand anders auf dem Platz stand als Zielspieler vorne?
Nö, also nein. Also ich fand auch die erste Halbzeit gegen Ulm, aber da gehen wir jetzt gleich ein bisschen detailliert rein, war ja okay. Es gab die Chancen für Kownacki, die besprechen wir auch gleich noch. Aber man ist so zumindest die ersten 20 Minuten so hat man gegen Ulm auch wieder verschlafen. Da hat man in Dresden ähnlich agiert und auch die Spieler, die momentan vielleicht nicht so in Form sind, die gegen Dresden nicht gut gespielt haben, haben mir auch gegen Ulm nicht gefallen von Anfang an und auch insgesamt, ja, also gegen Dresden war es ja schön zu sehen nach der Halbzeit, dass die Fortuna mit einer Einstellung, nee, so können wir da hier nicht ausscheiden, aus der Kabine gekommen ist und sich sehr schnell ganz viele Chancen erspielt hat. Und auch in Ulm brauchte es irgendwie so einen Ruck. Also ist ja auch am Anfang, ich weiß es nicht, woran es liegt. Also manchmal denke ich mir, ist das irgendwie, dass man die Gegner unterschätzt hat, das kann ich mir nicht vorstellen. Also nachdem man, also Dynamo Dresden in Dresden kann man nicht unterschätzen. Ulm vielleicht eher noch. Oder ist es auch noch so ein bisschen, dass man wirklich immer noch nicht in dieser Saison angekommen ist? Ich meine, ich habe die ersten zwei Spiele ja leider nicht gesehen, aber irgendwie wirkt das noch so, als würde sich diese kurze Sommerpause oder der noch nicht gefundene, noch nicht gefundenen Automatismen irgendwie zu so einer allgemeinen Lähmung führen. Also ich fand, gegen Dresden wirkte das sehr pomadig und man war viel zu weit weg. Und wenn die Dresdner gegengepresst haben, hat man schnell den Ball verloren. Und genauso hat man gegen Ulm ja auch angefangen. Also, und dann, sobald man dann zurückgelegen hat, hat man so gemerkt, ey, Leute, ey, das ist kein verdammtes Vorbereitungsspiel mehr, sondern es geht hier um Punkte, die am Ende immens wichtig sein können. Und dann gab es irgendwie so einen Ruck. Und das fand ich war in beiden Spielen relativ ähnlich.
Ja, ich kann mir eigentlich kaum vorstellen, dass man so richtig überrascht gewesen sein kann davon, wie Ulm da aufgetreten ist, weil Ulm eigentlich genauso gespielt hat, wie es halt die letzten Jahre auch getan hat. Also einfach diese unglaublich hohe Intensität, dieser hohe Aufwand, den man da leistet, das ist halt im letzten Jahr nicht anders gewesen, als man halt irgendwie schon als Aufsteiger die Mannschaften in der dritten Liga halt alle aufgefressen hat. So. Und das ist jetzt natürlich auch an diesem Tag halt irgendwie wieder so gewesen. Und für mich wirkt es halt fast eher so, dass man halt eben mit der Maxime in das Spiel reingegangen ist, dass man das halt einfach so ein bisschen über sich ergehen lässt. Und das halt eben dann mit seiner Abgeklärtheit löst, weil man einfach davon ausgeht, dass man da in puncto Tempo und Intensität nicht mithalten kann, weil das auch, glaube ich, die wenigsten Mannschaften irgendwie in der Liga überhaupt können. Ne? Ich meine, dass man natürlich dann am Ende des Spiels 4,5 Kilometer weniger gelaufen ist als Ulm, das hat man wahrscheinlich so nicht geplant, aber ja, sonst, glaube ich, gehst du einfach nicht davon aus, dass du versuchst, da mitzuhalten. Also nicht in dieser Intensität auf jeden Fall. Ulm hat, glaube ich, hat bisher am meisten gewonnene Zweikämpfe. Da musst du natürlich irgendwie gegenhalten. Ulm ist Erster in den intensiven Läufen. Ulm ist Dritter bei den gelaufenen Kilometern. So, dass die halt so spielen werden, das war halt klar. Und ich glaube, dass man sich einfach dann darauf verlassen hat, dass man eben mit dieser abwartenden, reaktiven Haltung, mit der man in der Rückrunde halt so viele Spiele gewonnen hat, dass man einfach dafür sorgen kann, dass man hinten sicher steht und dass man eben die paar Chancen, die man dann halt durch die Umschaltsituation bekommt, dass man die nutzen kann, wenn man eben mal den Platz bekommt. Und ich finde es auch ganz, ganz schwierig zu bewerten, ob das einfach gut ist und ob man darauf vertrauen soll, dass man genau mit dieser Spielweise in der zweiten Liga weiterhin einfach häufig Spiele gewinnen wird. Das ist bis zu einem gewissen Grad mit Sicherheit der Fall, aber es fehlt halt irgendwie noch so, dass das kleine bisschen, was in der letzten Saison da war, und dieses kleine bisschen kann man, glaube ich, nicht nur mit dem Fehlen von Zolles erklären, mit so einem Unterschiedsspieler, sondern auch vor allen Dingen dadurch, dass einfach super viele Spieler nicht in guter Form aus der Sommerpause gekommen sind. Ne? Also Appelkamp kann man dann nennen, bevor er sich verletzt hat. Dadurch, dass er jetzt verletzt ist, fehlt er natürlich umso mehr.
Möchte ich ja streiten, aber halt eben Appelkamp auch, musste auf links spielen, Lou. Das finde ich ja immer,
ja,
da würde ich immer ein bisschen cut him some slack. Das absolut, ist nicht,
aber ja, trotzdem, okay, ich sage das, glaube ich, auch immer. Ich wünsche mir einfach von Shinta Appelkamp, dass er mit jeder Faser seines Körpers den Ball fordert, so, und das tut er halt einfach oft nicht, und
ärgert
mich
halt
jedes Mal, gerade auch gerade auch deswegen, weil man ja eigentlich immer weiß und man ihm zurufen möchte, man versuch doch heute was mit dem Ball anzufangen, der nächste Muskelfaserriss kann doch nur wenige Spiele wieder entfernt sein. Was ich eigentlich noch sagen wollte, es gibt eben auch viele andere Spieler, die vielleicht noch viel deutlicher nicht in guter Form sind. Das sind eben mit Johannesson und Sobotka zwei weitere aus dem Mittelfeld. Und da, Emma kann man auf jeden Fall auch noch nennen, der auch bisher noch überhaupt nicht an seine Form aus der letzten Saison rankommt. Und das ist dann eben auch schon einiges, würde ich denken. Wenn halt eben so ein paar Spieler aus der ersten Elf einfach so klar keine gute Form haben.
Ja, also stimme ich dir zu. Ich stelle mir nur die Frage, also ob da nicht teilweise, wenn man am Anfang gegen so ein paar wild anlaufende Ulmer den Ball verloren hat, und gegen Dresden war das teilweise auch so, manchmal stelle ich mir die Frage, ob man dann nicht darauf reagieren kann, dass man merkt, ein Mitspieler hat gerade noch nicht die Pressing-Resistenz, die er sonst gezeigt hat, weil teilweise sind da so Pässe bei gewesen, wo zum Beispiel auch Ao Tanaka in Dresden, der kam dann so ein bisschen schludrig, der Pass, und in der letzten Saison hätte er halt in dieser Bedrängnis, in der mancher von seinen Mitspielern gebracht wurde, vielleicht das noch gerettet. Er hat auch gegen Ulm so ein paar Sachen quasi noch gerettet, wo die anderen Spieler um ihn drum herum gelaufen sind, aber insgesamt reißen sich die Spieler so gegenseitig herunter, wo ich denke, im letzten Jahr haben sie sich vielleicht auch gegenseitig, dadurch, dass halt viel geklappt hat, stärker gemacht. Und da stelle ich mir so ein bisschen die Frage, gerade im Mittelfeld, was nicht mehr so dominant auftritt, wie wir es im letzten Halbjahr gesehen haben, ob man da mit einem nicht so dominanten Mittelfeld, und wo ab und zu mal ein Fehlpass gerade von Sobotka gespielt wird, überhaupt diese abwartende Taktik spielen kann. Weil wenn man dann einen schlampigen Pass spielt, wo man den Gegner rauslocken will, dann ist der Gegner halt schon ziemlich nah am eigenen Kasten. Und das ist das, was momentan mir wirklich Bauchschmerzen bereitet. Viel muss dann hinten durch die Abwehrkette und gerade durch Florian Kastenmeier ausgebügelt werden. Und ich meine, Florian Kastenmeier kann jetzt nicht irgendwie 35 Sahnetage in dieser Saison haben, weil mehr als 35 Spieltage, okay, Relegation vielleicht noch, wird es wahrscheinlich nicht mehr geben. Und da fehlt mir halt so ein bisschen gerade die Idee, was man in so einem Moment macht, wo man, also ich meine, man hat letztes Jahr auch noch Yannick Engelhardt gehabt. So, ja, den haben wir bisher noch gar nicht besprochen. So. Und vielleicht merken wir da gerade, dass die Eingespieltheit des Dreier-Mittelfelds auch mit Yannick Engelhardt, dass da, und das meinte ich eben auch, als ich gesagt habe, dass man irgendwie der Mannschaft anmerkt, dass die Pause vielleicht zu kurz war, oder halt also bestimmte Automatismen nicht greifen oder einfach Jannik Engelhardt fehlt. Und dadurch ist dieses Mittelfeld nicht mehr so dominant und dadurch klappt es nicht so, wie man es in der Rückrunde gespielt hat. Und da frage ich mich, ob das überhaupt noch der Weg sein sollte, mit dem Fortuna Düsseldorf Spiele gewinnen will.
Ich würde ja sagen, das ist genau eine Kombination aus den Sachen, die gerade angesprochen wurden. Also das Erste, was Lou vorhin noch angesprochen hat, dass Ulm eben in der Laufleistungstabelle sehr weit oben ist mit den intensiven Läufen und den Sprints. Das galt ja zum Beispiel für die Fortuna in der letzten Saison auch. Die sind, glaube ich, hinter St. Pauli Zweiter geworden in diesen ganzen, also zumindest in der Laufleistungsstatistik. Da ist man jetzt gerade nach 3 Spielen, das ist natürlich noch nicht so aussagekräftig, ist man aber deutlich weiter hinten, ist man irgendwie 9. und bei Sprints und intensiven Läufen ist man, glaube ich, noch weiter hinten. Und das ist sicherlich nicht nur Jannik Engelhardt, aber Jannik Engelhardt war halt der, der regelmäßig jedes Spiel am meisten Kilometer auch gelaufen ist. Und naja, gleichzeitig ist dann Cello, wenn er irgendwie gerade nicht seine Bestform hat oder so, ist es natürlich auch technisch eine schwierige Aufgabe, so einen Jannik Engelhardt zu ersetzen, nicht nur in den Anspielstationen, sondern eben auch mit den Abspielen, die dann mal unsauber werden. Und da kommt halt dann wirklich eins zum anderen, ne? So, du hast einen Spieler weniger, der dauerhaft läuft. Dann hast du einen Cello, der da jetzt gerade diese Rolle bekommt, die jetzt gerade, also ich traue ihm auch zu, dass er bald wieder in besserer Form ist und so. So, das sind irgendwie schon mal sehr schwächende Faktoren. Generell ist es aber natürlich trotzdem nicht einer weniger auf dem Feld, so, oder beziehungsweise nicht ein halber weniger auf dem Feld, so dass diese 4,5, 5 Kilometer im Spiel weniger gelaufen werden. Und das kommt für mich auch noch hinzu, was da nicht klappt und was letztes Jahr teilweise immer gut geklappt hat, nicht immer, sondern teilweise sehr, sehr gut geklappt hat. Es war nicht nur Jannik Engelhardt mit sehr viel Bewegung im Spiel, sondern eben auch dieses ganze Mittelfeld. Und ich glaube, was einfacher ist, einen Pass zu spielen, wenn du Anspielstationen hast, und das fand ich jetzt in allen 3 Spielen, die ich gesehen habe, jeweils eher schwach. Und da ist gerade das Mittelfeld, finde ich, ziemlich am Haken, weil es für die ballführenden Spieler, wenn es dann Ao Tanaka ist oder auch wenn es Cello ist oder wenn es über außen Matthias Zimmermann läuft, da ist für mich ziemlich wenig Bewegung drin, was so das dem Entgegenkommen des ballführenden Fortuna angeht. Und ich habe das Gefühl, nach 3 Spielen, wie gesagt, ist nicht viel, aber es sind trotzdem schon einige Kilometer, die die Fortuna der Konkurrenz hinterherläuft. In Klammern, wir sind Zweiter gerade und haben schon 7 Punkte geholt in diesen Spielen, da kommen wir später zu. Aber ich sehe da auf jeden Fall eine Schwäche der letzten Saison gegenüber und das muss man, glaube ich, Stück für Stück beheben und abfangen. Auf der anderen Seite hat man, naja, kein Tor aus dem Spiel kassiert und ich glaube, es lag auch sehr viel an Ulm, die wirklich sehr ungefährlich waren in ihren Abschlüssen, aber eben auch die Abschlusssituationen, aus denen Ulm abgeschlossen hat, waren auch nicht optimal, würde ich sagen. Das heißt, man hat die schon nicht sehr nah ans Tor rankommen lassen.
Ja, sieht man am Ende ja auch, glaube ich, bei den Expected Goals, wo man dann ja auch ziemlich deutlich überlegen war in dem Spiel. Also ich glaube, diese Art von Abschlüssen würde man wahrscheinlich irgendwie in jedem Spiel halt nehmen, weil du dann eine hohe Anzahl von Spielen halt gewinnst, wenn du die Abschlüsse hast, die Fortuna gehabt hat und Ulm eben die Abschlüsse hat, die sie gehabt haben. Finde ich auch einen sehr guten Punkt, den du da angesprochen hast, eben mit dieser Bereitschaft zum angespielt werden im Mittelfeld. Weil sich da wirklich deutlich was geändert hat, glaube ich auch. Wenn dann halt ein Appelkamp fehlt, der da wirklich gut tun würde, auch auf seiner angestammten Position, dadurch, dass er eben ein Engelhardt weg ist, hast du dann eben in der normalen Aufbausituation dann, wenn du hinten mit einem Dreieraufbau aufbaust, Ao Tanaka, der dann im Mittelfeld halt Johannesson und Sobotka irgendwie anspielen muss und die haben beide ihre Stärken nicht im Freilaufen. Ehrlicherweise. Und dann hast du eben noch einen Jonathan Jimmis dazu, da haben wir auch noch nicht drüber geredet, dann für die linke Außenbahn. Der halt auch jemand ist, den wissen wir alle, Startelf Jimmis ist nicht das gleiche wie der Joker. den du dann eben auch sehr, sehr deutlich eigentlich nur mit langen Bällen halt einsetzen kannst und den du auch nicht so wirklich in so eine Ballzirkulation irgendwie mit einbeziehen kannst. Und gerade wenn du dann halt mannorientiert zugestellt wirst über den ganzen Platz und hochgepresst wirst und mit hohem Aufwand gepresst wirst, hast du dann, glaube ich, einfach nicht zwingend dann eben diese Pressing-Resistenz, um das halt eben mal zu überspielen. Und das hat man speziell in der ersten Halbzeit dann, glaube ich, doch relativ klar gesehen, aber eigentlich ja auch noch bis in die zweite Hälfte hinein.
Der Closer, der ist einfach eigentlich dafür da, ein Spiel zuzumachen. Das haben wir letzte Saison gelernt. Aber da wird ja noch was getan auf der offensiven Außenbahn, wie wir ja im Vorhinein besprochen haben. Wollen wir mal vielleicht in einzelne Szenen nochmal reinschauen?
Ja, ich glaube, wir müssen auf jeden Fall über die beiden Gelegenheiten von Kovnatski reden, also auch, weil es einfach die beiden besten Gelegenheiten im ganzen Spiel sind, vor allen Dingen aber auch in der ersten Hälfte. Auch wenn bis eben zu dieser ersten Chance, die er hat, 24. Minute rum sowas, Ulm wirklich deutlich überlegen war und mehr vom Spiel hatte und da, glaube ich, deren Plan ziemlich aufgegangen ist, gibt es dann eben diese eine Möglichkeit, wo Tanaka im rechten Halbraum eine Verlagerung spielen kann in den Rücken vom Abwehrspieler. Kovnatski nimmt die technisch sehr, sehr gut mit und hat dann den Ball zentral vor dem Torhüter auf dem linken Fuß liegen. Geht, glaube ich, für den Tunnel und schafft es dann aber eben nicht am Torwart vorbei zu schießen, weil er das eben auch sehr, sehr gut macht und der den Tunnel eben schließen kann. Kurz danach, ein paar Minuten später, gibt es dann nochmal so eine Doppelchance, auch wieder über so eine Einzelleistung von Ao Tanaka, der den Ball, glaube ich, gewinnt, dann rechts auf den Flügel rausschiebt, da geht der Ball, geht nochmal nach innen und Johannesson verstolpert in der Mitte. Ulm geht in den Konter, verliert den Ball aber sofort wieder und beim Gegenkonter kann man dann auf links Niemetz endlich mal ins Tempo bringen. Ich weiß nicht so ganz, ob er wirklich dann den Plan hat, den Ball einmal quer durch den 16er flach auf Klaus auf der anderen Seite vom 16er zu schieben oder ob er einfach den Kopf nicht nach oben nimmt und nicht sieht, dass Kovnatski nicht durchgelaufen ist, sondern am Elfmeterpunkt wartet.
Wollen wir es mal Jonas Niemetz also genau das hat er so gewollt, weil das haben sie letzte Woche im Training so einstudiert.
Ja, dann geben wir ihm mal diesen Benefit of the Doubt. Auf jeden Fall bringt dann Klaus den Ball wieder in die Mitte zwischen 5-Meter-Raum und 11-Meter-Punkt. Halb hoch und auch, glaube ich, ziemlich scharf irgendwie diese Flanke. Nicht ganz optimal, also optimalerweise wäre sie wahrscheinlich nochmal einen halben Meter weiter näher zum Tor gekommen. Dann kann Kovnatski den einfach reinschieben. So muss er halt dann nochmal die Hüfte so ein bisschen nach hinten drehen und bekommt dann den Ball halt nicht dahin, wo er ihn hinhaben will, sondern schießen dann halt Volley genau auf den Torwart. Ich glaube, auch wenn da der Ball von Klaus vielleicht nicht ideal kommt, muss dieser Ball aber eigentlich auch trotzdem eher rein, oder? Wie seht ihr das?
Der zweite irgendwie noch mehr als der erste. Beim ersten hast du auch schon gesagt, Respekt, was der Torwart da macht, verkürzt halt krass den Winkel, ist halt super auf Zack, generell guter Torwart, den die da haben. Genau, das heißt, Kovnatski hat nicht viel Platz, um am Torwart vorbeizuschießen. Beim zweiten würde ich schon sagen, den kann er dann mal machen. Macht er dann nächstes Spiel.
Ja, also ich glaube auch, er braucht wahrscheinlich noch eine Zeit, um wieder zum Fortuna Kovnatski von Tune gemacht zu werden, ein bisschen Selbstvertrauen zu bekommen. Ich finde, in der Szene hat man ganz gut gesehen, wie das letzte Jahr für David Kovnatski wahrscheinlich gelaufen ist. Und das sieht man ja dann auch, als er da auf die Knie sinkt. Ich habe mich in dem Moment tatsächlich gefragt, ob er sein Trikot irgendwie in den Fanblock gehämmert hätte, wenn er getroffen hätte. Weil also ich glaube, er hat schon richtig Bock auf diese Situation, jetzt zurückgekommen zu sein und vielleicht wieder zu alter Stärke zu finden. Und deshalb, ich glaube, so sehr daran, dass wenn er ein Tor macht, er dann vielleicht zur alter Stärke zurückfinden kann. Interessant fand ich übrigens auch insgesamt seine Wege, die er auf den Platz gegangen ist. Also er ist wieder sehr viel auch mit zurückgegangen und hat sich teilweise dort Bälle erkämpft. Also er hatte einen ziemlich großen Aktionsradius, so wie man das eigentlich von ihm gewohnt war, als er die gute Rückrunde oder die gute Saison vor anderthalb Jahren gespielt hat. Ja, schade, weil wenn da das 1-0 fällt, nicht der Ausgleich, dann geht das Spiel ein bisschen ruhiger über die Bühne, glaube ich.
Ja, ich stimme dir da komplett zu, Tim. Also wir wissen ja alle, wie wichtig das ist für Stürmer, so lange Phasen, wo sie nicht treffen, zu beenden. Und ich glaube, für Kugnatski, der da vielleicht nochmal jemand ist, der nochmal ein bisschen sensibler ist als andere, wäre es, glaube ich, nochmal doppelt wichtig gewesen. Ich glaube, auch wenn der endlich das erste Mal trifft, so, dann geht halt alles andere irgendwie wie von selbst. Aber ich fand es eben auch erstmal super positiv zu sehen, dass er halt in diese super aussichtsreichen Positionen gekommen ist. Und er macht da jetzt auch nicht so viel falsch, ne? Das ist ja jetzt nichts, wo man irgendwie sagen würde, boah, da ist er jetzt irgendwie super unkonzentriert im Abschluss oder sowas, sondern das sind halt letztendlich halt irgendwie wirklich Kleinigkeiten. Aber wie er sich da halt irgendwie vorher bewegt und wie er das technisch macht vor der ersten Chance und so, das ist halt wirklich klasse. Und ehrlicherweise hat mir das ziemlich viel Mut gegeben, dass wir halt relativ früh den alten David Kovnatski halt irgendwie wieder sehen könnten. Und ja, das fand ich erstmal sehr, sehr positiv. Und was ich irgendwie auch sehr bemerkenswert fand, ich weiß nicht, ob ihr die Pressekonferenz gesehen habt. Da war ehrlicherweise nicht so wahnsinnig viel drin, aber als Daniel Thun seine Analyse gegeben hat und eben über diese Chancen von David Kownacki geredet hat, hat er auch in einem Halbsatz gesagt, dass er davon ausgeht, dass er halt bald diese Chancen irgendwie reinmachen wird. Und da konnte man halt deutlich sehen, dass er halt so sein stoisches Analysegesicht, das er da hatte, dass er das halt, dass das halt abgedriftet ist und er wirklich einmal kurz so über das ganze Gesicht einfach gelächelt hat. So, und
einmal der Papa,
das auch sofort wieder einfängt, so, aber einfach, glaube ich, wo man was sehen konnte, wie er halt seine Vision von seinem Fußball, den er spielen will und von der Mannschaft, die er da vor sich hat, irgendwie, was das, glaube ich, für ihn bedeutet, halt einen Stürmer mit dieser Qualität jetzt im Kader zu haben. Ja, und inwiefern das halt eben seine Fantasie hat anregen können, fand ich unglaublich sympathisch zu sehen. Und ich glaube, ähnlich ging es uns Fatun ja wahrscheinlich eben auch, als wir eben dann ja diese Chancen in der Halbzeit gesehen haben. Und auch wenn Fatun dann sonst ja nicht mehr wahnsinnig gefährlich geworden ist, ja, hat man ja immerhin sich diese Chancen halt erspielt und damit vielleicht ja dann auch doch so eine gewisse Berechtigung in dieser Art des abgeklärten, abwartenden Matchplans gefunden.
Also man muss schon sagen, es war schon heftig, ne? Also so nach was 16, 17 Minuten hatte Ulm 65% Ballbesitz und so. Also es ist schon dann auch viel, ich weiß nicht, wie viel man wirklich da ihnen zugestehen wollte und wie viel man eigentlich nicht so gut hinbekommen hat. Und bin mir sicher, dass das nicht zu 100% der Matchplan war. Aber so generell, ja, kann man sagen, könnte man abwartend spielen, weil man auch weiß, dass vielleicht noch ein paar Schlüsselelemente vorne fehlen und dann eingespielt halt auch und dann eben auf diese Umschaltsituation warten. Nur gab es eben auch sehr wenige Umschaltmomente, zugegebenermaßen zwei sehr große Chancen nach diesen. Und dann gibt's ja noch, was gibt's, einen Einwurf? Nee, ist das eine Ecke von Ulm?
Ja, ich glaube, es ist nach einem Eckball, dann in der 40. Minute, ja, die man irgendwie jetzt nicht so wahnsinnig gut verteidigt bekommt. Der Ball geht irgendwie nochmal zurück Richtung 5-Meter-Raum. André Hoffmann verliert den entscheidenden Zweikampf. Eigentlich kriegt das dann zwar nochmal so halb ausgebügelt mit so einer Bogenlampe, in letzter Sekunde, aber ja, an diese Bogenlampe entscheidet sich dann halt immer mit dem Fuß ranzugehen, auch wenn der Ball halt sehr, sehr weit oben ist und da dann eben sein Ulmer Gegenspieler mit dem Kopf in Richtung Ball geht, trifft er ihn. Und dann gibt es, ja, so bitter es ist, weil die Geschichte eigentlich in dem Augenblick nicht wirklich gefährlich ist und man das auch durchaus anders hätte verteidigen können, eben diesen Elfmeter. Und ja, steht dann halt eben kurz vor der Halbzeit ja, mit einem Rückstand da und ist dann auch, glaube ich, in der Summe aufgrund des Aufwands, den Ulm da hat betrieben, hat in der ersten Halbzeit auch gar nicht mal so unverdient.
Ja. Tatsächlich hat mich diese erste Halbzeit bis auf die zwei Kovnatski-Chancen, die ein bisschen Hoffnung verspürt bei mir gemacht haben, sehr an das Spiel gegen Dresden erinnert. Und dann auch ja, die zweite Halbzeit auch. Kam ja eine Reaktion. In Dresden wurde sie nicht durch einen Ausgleich belohnt und man verliert das Spiel 2-0. In Ulm dreht man das Spiel noch am Ende, auch wenn es lange da nicht nach aussieht, weil es sehr lange 1-0 steht. Erstmal gibt es keine Wechsel zur Halbzeit. Das war dasselbe in Dresden, so von wegen, das müsst ihr jetzt selber zurechtrücken. Aber vielleicht auch einfach, weil, ja gut, es jetzt ja auch nicht so von jetzt auf gleich die eine Personalie gibt, die alles geändert hätte. Oder hättet ihr gewechselt zur Halbzeit?
Ja, ich glaube, wahrscheinlich hätte ich auch nicht gewechselt. Was aber auch damit zusammenhängt, dass ich einfach trotz jetzt der halben Stunde, die er dann am Ende gespielt hat, ich den Leistungsstand von Bamba einfach schwer einschätzen kann. Also ich glaube, dass dann auch dieser Wechsel dann der erste ist, der passiert, dass eben in der 62. Minute dann Bamba Sobotka ersetzt, ist schon auch ein logischer Wechsel. Und ich kann halt schwer beurteilen, inwiefern ihm halt eben diese Rolle auch schon für die gesamten 45 Minuten zugetraut hätte. Vielleicht hat man auch einfach noch gedacht, komm, auch verständlicherweise, Cello wird sich nochmal ein Stück weit steigern, so, dem ist aber dann letztendlich eigentlich nicht der Fall, also dem ist da nicht so gewesen, von daher das dann ein logischer Wechsel, aber ich glaube, dass man das dann irgendwie mit der Elf nochmal versucht hat, ja, durchaus auch absolut nachvollziehbar eigentlich, ja. Ne, also ich weiß nicht, auch über Niemetz hätte man reden können, finde ich, ob man ihn halt irgendwie austauscht, aber ja, hätte man irgendwie dann Rossmann bringen können, aber auch da hat man vielleicht einfach gedacht, so, ja, das ist nicht der offenkundige Wechsel, der halt irgendwie sofort alles ändert und dann behältst du dir so jemanden wie Rossmann halt doch eben ja eher noch einfach für den letzten Punch halt eben übrig, für den du sonst vielleicht irgendwie auch Niemetz dir aufheben würdest. Ja, also fand ich total in Ordnung und hat dann natürlich irgendwie wirklich
also im Nachhinein gebe ich dir vollkommen recht, natürlich. Hinterher weiß man immer wer. Aber dass man dann bis zur 74. Minute mit Tim Rossmann wartet, ja, ist schon. Ich finde jetzt tatsächlich, dass er sich vielleicht graduell ein bisschen gesteigert hat, aber Jona Niemetz hätte ich durchaus auch schon bei der ersten Wechselperiode in der 62. Minute rausnehmen können.
Ja, fair also, enough, hast du eigentlich komplett recht, ja.
Und dann
vielleicht auch zu sehr unter den Eindrücken, dass das dann letztendlich alles komplett aufgegangen ist. Ja, ja, ich glaube, hast du eigentlich recht, ja.
Aber trotzdem, er hatte in der zweiten Halbzeit zu Beginn zumindest ein paar so seiner Situationen, sagen wir es mal so. So, ja.
Da rennt aber auch ein Spieler um und sieht gelb. Also,
ja. Ja, weil er technisch schlecht den Ball. Ja.
Ja.
Ja, und irgendwie generell ist halt dann auch diese zweite Halbzeit eigentlich bis zu diesem Dreifachwechsel dann in der 74. Minute. Unter diesem Eindruck der Untätigkeit vielleicht ein bisschen zu verbuchen, weil auf dem Platz passiert ja auch nicht wirklich viel. Ne? Also nicht, dass sich halt so viel ändert, aber ja, genau. Und erst eigentlich mit diesem Doppelpfostentreffer von Klaus, der da irgendwie aus der halbrechten Position von der rechten Strafraumkante nach einem Ballgewinn einfach mal abzieht, ziemlich ansatzlos, weil ihm der Weg halt nicht verstellt wird. ziemlich optimistisch und da wirklich halt einen Wahnsinnsschuss halt auspackt, leider nicht erfolgreich. Das kommt ja wirklich dann komplett aus dem Nichts, aber läutet dann eben halt so ein bisschen diese Schlussoffensive ein, die Fortuna dann da halt irgendwie noch eben gerade durch diese Wechsel befeuert dann eben nochmal angeht. Aber vorher ist da ja wirklich einfach sehr, sehr wenig zu sehen und Ulm hat es eigentlich relativ vernünftig im Griff.
Ja, ich möchte da tatsächlich vor den Klaus Doppelpfostentreffer nochmal kurz zurück. Ich habe jetzt sehr wenig bisher zu Dresden gesagt, aber ich möchte jetzt nochmal auf Emma Ioa kommen, der leider wirklich meilenweit entfernt ist von dem, was wir in der letzten Saison von ihm gesehen haben. Er hat tatsächlich in der ersten Halbzeit, finde ich, auch wieder einen recht schwachen Auftritt hingelegt. In der zweiten Halbzeit hat er auch kaum Impulse nach vorne gegeben und tatsächlich in der 67. Minute geht es das erste Mal so richtig nach vorne mit ihm. Und dann kommt da eine Flanke, das ist nämlich kurz bevor der Klaus Doppelpfostentreffer ist. Und da frage ich mich, dann köpft Felix Klaus. Wo war da David Kownacki? So, warum füttert man Felix Klaus da mit einer Flanke? Und das war eigentlich so die erste richtig nennenswerte Emma-Flanke. Und dann merkt man sofort, oha, okay, Emma erinnert sich daran, dass er eigentlich viel mehr kann. Und nämlich vor der Klaus-Chance dribbelt er sich so im Mittelfeld durch und hat halt aber tatsächlich Glück, dass der Ball irgendwie da durchkommt. Also über zwei Ecken wird er noch abgefälscht. Kova kommt entgegen und legt quer auf Klaus. Ansonsten wäre bei Emma Aktion, so leid mir das für ihn tut, dieser Angriff schon tot gewesen, bevor Klaus zum Abschluss kommt. Und das reiht sich halt ein in das Spiel gegen Dresden. Und ich entnehme das so ein bisschen euren Podcasts von vorher, die ich gehört habe, und meinen Eindrücken, reiht sich ein insgesamt in die bisher sehr unglückliche Saison von Emma. Also in Dresden ist die Situation, die eigentlich sinnbildlich für seine momentane Form steht, dass er da einen Einwurf ins Aus wirft, sodass es eine Ecke für Dresden gibt, die dann auch noch gefährlich wird. Also das ist so momentan Emma Ioa und deshalb ich wünsche ihm, dass er ganz schnell zu seiner alten Form zurückfindet, aber auch gerade wegen der momentanen Form würde ich mir sehr wünschen, dass es da auch nochmal vielleicht eine Alternative gibt, um die man sich bemüht. Denn Gavori scheint die ja wohl nicht zu sein.
Ja, ich kann mir trotzdem vorstellen, tatsächlich, dass wenn das Formtief weitergeht, dass man Emma eine Pause gibt und Gavori aufs Feld schickt. Ich weiß nicht, wie weit der von der ersten Elf weg ist, aber er hat ja durchaus auch Spiele gemacht letztes Jahr und die waren ja auch nicht alle schlecht. Also von daher, genau.
Und dann kommt es halt zu diesem Dreifachwechsel und ja, folgerichtig gehen Nimjec, Joa runter, die beide nicht überzeugen konnten. Und Kownacki wahrscheinlich einfach, hatte seine Chance.
Der durch ist.
Genau, ist durch.
Genau.
Und Pejinovic kann anscheinend schon 20 Minuten. Und ja, das würde ich mal sagen, war die goldene Hand Tunes.
Ja, man denn schaltet die drei, ja schon auf. Ja. Man wechselt ja nicht nur Personal, sondern man baut ja auch ein bisschen um. Ne?
Ja,
du hast ja dann eindeutig eine Dreierkette hinten mit Oberdorf, Hoffmann und Simbo als Innenverteidiger. Und dann hast du eben einen Rossmann als schnellen Schienenläufer auf der Außenverteidiger / also auf der Außenposition und Klaus rechts. Genau, und das verschiebt ja die Statik des Spiels ziemlich, weil du plötzlich auf den Außen auch durchkommst.
Ich möchte jetzt hier mal ein bisschen unken. Man hat teilweise schon das Gefühl gehabt, in den letzten zwei Spielen zumindest, die ich gesehen habe, dass das phasenweise auch so eine verkappte Dreierkette war, die da gespielt wurde, weil Emma oft sehr hoch stand und auch gerade gegen Dresden beim Hochstehen dann einmal überspielt wurde und das führte zum 1:0. So. Also der schiebt schon häufiger auch nach vorne, aber natürlich jetzt war es eine nach Position klare Umstellung, was man ja auch machen sollte, um irgendwie das Spiel nach 75 Minuten noch rumzureißen, wo ja, glaube ich, kaum noch jemand dran geglaubt hat.
Ja, und ich glaube, dieser Wechsel kommt auch wirklich genau zum richtigen Zeitpunkt, weil es so ein bisschen so scheint, gerade dann in der Nachbetrachtung, als würde Ulm halt in dieser Phase so ein bisschen die Kraft ausgehen. Die finden die dann zwar nach dem 1:2 dann irgendwie nochmal so ein bisschen mirakulös wieder, aber zu dem Zeitpunkt ja, schaffen sie es halt eben nicht mehr, irgendwie über das ganze Feld halt mannorientiert durchzudecken und diese vielen Läufe halt eben zu machen. Es tun sich dann halt doch im Mittelfeld irgendwie mal das ein oder andere Loch auf. Und ja, das dann zusammen mit dieser Umstellung der Fortuna, sodass du halt einfach mehr Leute in der letzten Linie hast, ja, funktioniert dann halt. Und die Ulmer können sich daraus eben nicht befreien, sondern es ist halt viel mehr die Fortuna, die dann, die sich dann halt wirklich mal in der Ulmer Hälfte festsetzen kann, bekommt dann eine Ecke und in diesem Anschluss ja schon auch ein bisschen glücklich ein Foul-Elfmeter, weil ein Handelfmeter, sorry, weil eben aus sehr kurzer Distanz ein Ulmer Spieler im Versuch, diesen Ball halt zu blocken nach einer kurz ausgeführten Ecke, den Ball ganz leicht an den Arm oder an die Hand bekommt. Ja, wahrscheinlich anhand der Regeln ja völlig okay, dass das gepfiffen würde. Ich glaube, wenn wir uns gerade nochmal an das Relegationsrückspiel zurückerinnern, da hat man auch einen ähnlichen Elfmeter gegen sich bekommen. Trotzdem ist es irgendwie so eine Art von Elfmeter, den ich eigentlich immer ein bisschen nervig finde, dass das gepfiffen wird. Aber das liegt halt vor allen Dingen, glaube ich, irgendwie am Regelwerk. Ich finde es einfach nicht cool, dass man halt für so eine Aktion eine Chance mit 0,8 Expected Goals halt bekommt. So, das sollte einfach nicht so sein. Ist dann aber eben in diesem Augenblick so, beschweren wir uns sicher gar nicht drüber. Und ja, es gibt dann eben diesen Freistoß und diesen Strafstoß, den sich dann sofort Pejčinović schnappt, was ich erstmal ganz hervorragend finde. Der hat mir eh richtig gut gefallen, können wir vielleicht irgendwie auch gleich ganz kurz noch mal drüber reden, weil er ja eben auch schon 2 Minuten vorher vermeintlich den Ausgleich erzielt hat, aber ich schiebe das noch mal ein bisschen nach hinten, diese Diskussion. Ja, schnappt sich den Ball, führt dann den Elfmeter allerdings nicht besonders gut aus, muss man sagen. Schiebt den halb hoch auf die Tormitte und hat dann eben das Glück, dass er genau zu ihm zurückprallt, sodass er dann sein erstes Profitor erzielen kann. Und eigentlich, ich glaube, nicht mal 2 Minuten später ist die Fortuna dann eben schon wieder erfolgreich. Kann es halt ausnutzen, dass die Ulmer sich in dem Augenblick nicht wirklich fangen können. Fortuna gewinnt vom eigenen Strafraum den Ball, kann dann über Johannes von Schnell umschalten, sonst sind eben riesige Löcher im Ulmer Mittelfeld zu erkennen. Man kann Johannes von durchlaufen, kann durchspielen, kann Rossmann einsetzen, der dann ins 1 gegen 1 geht und ja, das eben mit seinem Tempo-Dribbling super gelöst bekommt, legt sich den Ball auf der einen Seite vorbei, läuft auf der anderen durch und hat dann das Auge für Schmidt, der in der Mitte allein steht, das auch technisch gar nicht so unanspruchsvoll irgendwie noch schafft, diesen Ball irgendwie in die Ecke zu schießen, der ihm eigentlich so ein bisschen in den Rücken gespielt wird und ja, und auch Schmidt erzielt also so sein erstes Profitor und nachdem dann ein kurzer VAR-Check vorbei ist, liegt die Fortuna in Führung und ich glaube, so richtig wussten wir halt irgendwie alle nicht, wie uns geschah, oder?
Nee, wir saßen zu dritt auf dem Sofa und als dann klar war, dass es kein Abseits war, haben wir, glaube ich, einfach nur gelacht. Also so eine Mischung aus Erleichterung und Freude, aber es war wirklich, wir haben einfach nur uns kaputt gelacht, glaube ich. Also ich glaube, es war so eine Anspannung und so ein so, okay, what the fuck just happened? Dieses Spiel wurde gerade gedreht innerhalb von 1,5 Minuten oder so.
Ja, also ich meine, dass da jetzt die drei eingewechselten Spieler alle an diesen Toren beteiligt sind, ist das eine. Mich hat es tatsächlich sehr gefreut, dass an dem zweiten Tor da auch Isaac Johannesson seine Füße mit im Spiel hatte, weil der in der Gesamtkonstellation des Mittelfelds meiner Meinung nach bisher auch noch nicht so richtig seine Stärken auf den Platz bekommt in den Spielen, die ich jetzt gesehen habe. Und das ist schön, dass er da mittelbar dran beteiligt war. Und natürlich war das auch für mich, ja, okay, so kann man das mal machen, innerhalb von 60 Sekunden das Spiel drehen. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass sich da von Ulm nochmal erholt. Also für mich war das klar, das Spiel wird jetzt gewonnen. Dass es dann nochmal so eng wurde und man Ulm nochmal hat kommen lassen, sei mal dahingestellt. Schon krass. Zu deiner Pejinovic-Einlassung, Lou. Also ich fand auch ein cooler Typ, von dem wir hoffen, an dem wir hoffentlich noch sehr viel Spaß haben werden, weil genau das, was du, glaube ich, ansprichst, ist dieses Tor, wo er da seinen Spieler ganz klar wegschubst. Aber so ein bisschen so diese Ansage, hey, ich bin jetzt hier, Platz da, ich habe noch was vor, so irgendwie. Und sich dann auch diesen Elfmeter zu krallen, das hätte natürlich auch richtig daneben gehen können. Aber ja, der Junge hat Bock, das ist cool.
Ja, das erste Spiel in der zweiten Liga überhaupt, das zweite Spiel, das zweite Profispiel überhaupt, glaube ich, nachdem er jetzt halt in Dresden schon ein paar Minuten gesehen hat. Ich weiß nicht, ob du da irgendwie noch mehr irgendwie von ihm hast sehen könnte,
Nein, gar nicht.
Ja, also ich fand wirklich das, was man von ihm gesehen hat, dass er sich halt diesen Elfer halt schnappt, da hat er den halt für mich schon gewonnen. Also fand ich absolut herausragend. Also dass er den dann halt so scheiße schießt, geschenkt, whatever. Aber dass er das macht, finde ich erstmal gut. Und ich stehe halt eh irgendwie auch auf so, weiß ich nicht, Mittelstürmer, der Linksfuß ist, finde ich großartig. Und von den ganzen Bewegungen her hat mir das einfach gut gefallen. Der hat einen vernünftigen Körper, der hat eine vernünftige Größe. Und er schafft es dann halt eben auch, alleine mal zwei Innenverteidiger zu beschäftigen. Und ich habe da wirklich, wirklich große Hoffnung, dass wir halt dann vielleicht neben David Kognacki sogar zwei richtig, richtig starke Stürmer haben könnten. Auch wenn ich da jetzt natürlich ein paar wenige gesehene Minuten viel zu sehr überbewerte. Aber
und Vincent Kemmel nicht vergessen.
Ja, aber bei dem, was ich mir jetzt gerade von Pejinovic vorstelle, sehe ich, wenn mehr wenige Minuten bekommen, wenn alle fit sind. Aber genau wie Moritz das, glaube ich, auch schon am Anfang der Folge gesagt hat, könnte es einfach sein, dass man da halt drei Stürmertypen hat, die halt eben auch verschiedene Bereiche abdecken können. Und das wäre halt wirklich nicht so schlecht, ne? Und ich finde auch gerade bei dem Tor, was er da dann eben abgepfiffen bekommt, ich sehe das halt übrigens nicht so, dass das okay war, dass es abgepfiffen wurde. Also ich bin ja erstmal dann, also geht es gerade auch im Nachhinein, weil man ja trotzdem gewonnen hat, finde ich es dann ja auch wieder ganz gut, dass dann da der VAR nicht eingegriffen hat, weil dass man einfach mal eine Entscheidung hat stehen lassen. Aber für mich ist es absolut nicht genug, dass er da halt diesen kleinen Schubser seinem Gegenspieler in den Rücken mitgibt. Der verkauft das dann vor allen Dingen deswegen, glaube ich, sehr, sehr stark, weil er halt schon sieht, dass er halt da irgendwie nicht mehr vernünftig hinkommt. Natürlich auch dann letztendlich ein Torwartfehler, der dann da komplett im Niemandsland irgendwann steht und dann eben von Pejinovic da überloppt wird mit dem Kopf. Aber das macht er halt wirklich gut. Und auch alles andere, was man von ihm gesehen hat, irgendwie alles, was der so ausstrahlt, wirkt so, als ob das echt ein Kompetenter wäre. Und wenn das der Fall sein sollte, dann könnte es halt sein, dass da wieder mal eins dieser Wabonk-Spiele von Klaus Allofs Verletzten vom VfL Wolfsburg auszuleihen auf alle Vereine, dass es halt ausgeht.
Und wenn wir nochmal aufs zweite Tor schauen, also wie Tim Rossmann da den Ball spielt und auf der anderen Seite seinen Gegenspieler naht, klar, der ist noch frisch, den dann punktgenau reinbringt, auch wenn es natürlich knapp war mit dem Abseits, fand ich auch eine sehr schöne Aktion. Zusammengenommen mit dem Tor von ihm in dieser Saison, was ich gesehen habe, wo er dann den Ball runternimmt, kann ich mir auch vorstellen, dass der auf jeden Fall auf Dauer auch an der ersten Elf schnuppern dürfte.
Ja, das gleiche Ding wie bei Pacinovic. The Hype is real, auf jeden Fall, finde ich auch. Also ich sehe bei Rossmann noch nicht so direkt dieses klare Startelf-Potenzial, sondern bisher hat er halt irgendwie seine Aktionen halt vor allen Dingen in den Schlussminuten irgendwie gehabt, wenn er dann eben gegen einen Gegner gespielt hat, der vielleicht wirklich einfach auch schon ausgelaugt war. Aber gerade wenn man jetzt irgendwie auf dieser Linksaußenposition nochmal nachlegen sollte mit viel Qualität, und dann halt eben einen Rossmann irgendwie als jemand hat, den man erstmal regelmäßig irgendwie in der 70. noch reinwerfen kann. Weiß ich nicht, da huscht gerade ein ähnliches Lächeln über mein Gesicht, wie es über Daniel Thuns Gesicht bei der Pressekonferenz gehuscht ist.
Ja, und das Schöne bei denen ist ja, dass der uns gehört, ne? Zu Pacinovic ist das ja einer von uns jetzt erstmal. Ich habe auch bei Rossmann das Gefühl noch so, gerade kann man noch nicht so richtig einschätzen, aber er und auch die Mannschaft um ihn baut halt vor allem so auf sein Tempo und man muss einfach noch so ein bisschen sehen, wie ist der noch im Zusammenspiel und sowas. Ne?
Ja, klar.
Aber ja, ich bin auch sehr gespannt und freue mich trotzdem aber auch auf die Neuzugänge auf den jeweiligen Außenbahnen. Also ja, dann haben wir echt einen Bombenkader im Endeffekt. Ja, dann wird unser zentrales Mittelfeld vielleicht das Problem. Who knows? Wer hätte das gedacht?
Aber ich also
wollt ihr noch
nach
was
wie
zum
vor
Spiel direkt sagen?
Zwei Sachen noch, aber nach wie kurz, vor, ja. Wo du jetzt das Ganze so drehst, ich finde, dass wir das am Anfang der Sendung schon richtig gesagt haben, dass sowohl auf den defensiven als auch offensiven Außenbahnen vor allem der nachgelegt werden sollte und nicht im zentralen Mittelfeld. Also jetzt hier nicht falsch verstehen. Ja. Dann wollte ich noch dazu sagen, ich habe ja am Anfang irgendwann mal gesagt, dass die Saison nicht auf Florian Kastenmeiers Schultern ruhen sollte, wenn möglich, weil der hält am Ende natürlich schon noch mit ein paar Paraden die 3 Punkte fest. Auch wenn das Zustandekommen dieser Chancen teilweise dem Zufall geschuldet ist, ist es schon interessant, dass Ulm da nochmal kommt. Also das erste ist tatsächlich sogar auch rausgespielt. Beim zweiten ist, glaube ich, dass Ao Tanaka irgendwie den Ball gegen den Kopf geschossen bekommt und dann fällt er genau vor die Füße von Ulmer. Aber da sind nochmal zwei Kastenmeier-Paraden, wo ich halt sage, das muss man jedem Woche wieder betonen. Also man nimmt das schon so hin. Ja, wir haben halt Florian Kastenmeier, aber es ist schon einfach eine Bank für die zweite Liga und der hält am Ende die 3 Punkte dann fest. Ich möchte noch festhalten, dass in dieser Saison alle 4 Tore, die wir geschossen haben, von Neuzugängen beziehungsweise /Eigentoren gefallen sind. Also niemand, der letztes Jahr schon bei Fortuna unter Vertrag stand, hat bisher ein Tor erzielt. Auch interessant.
Ja, stelle ich mir natürlich jetzt auch direkt die Frage, ob das so weitergeht. Ich meine, Gründe dafür kann man natürlich den einen oder anderen finden, wenn der Torschütze geht. Und ich glaube, der zweite Torschütze verletzt ist. Aber trotzdem wäre es natürlich wünschenswert, wenn man das vielleicht noch etwas breiter verteilen könnte in Zukunft.
Jo.
Wenn ihr nichts mehr habt zum Ulm-Spiel, würde ich dann eben jetzt auch wirklich weitergehen zum Hannover-Spiel am Freitag.
Aber ich habe schon noch die Frage, ich würde euch schon noch eben fragen, genau, ob ihr jetzt mit dieser Situation quasi einigermaßen entspannt seid, weil ihr sagt, okay, wir haben jetzt irgendwie uns da 7 Punkte in diesen 3 Spielen geholt. Wenn wir jetzt gegen Hannover verlieren, ist nicht schlimm, dann können wir dann in die Länderspielpause und unser Team aufbauen. Weil ich meine, sieht sehr gut aus gerade und wir haben ja sehr viel kritisiert jetzt hier in den letzten Sendungen.
Also ich habe bisher 4 Halbzeiten von Fortuna gesehen, wo ich 2 katastrophal fand. und eine mit Abstrichen. Also gegen Dresden war echt kein gutes Spiel. Gegen Ulm hat man auch die ersten 20 Minuten gebraucht, um irgendwie reinzukommen. Und dann hat man natürlich die besseren Chancen. Ich glaube nach wie vor, dass das ein sehr wackeliges Konstrukt ist und die Mannschaft sich finden muss. Und wenn man sich jetzt bis Freitag, wenn da gar niemand mehr kommt, dann bin ich aber alles andere als entspannt.
Ja, aber ich glaube,
man muss halt immer sehen, was ist das Ziel, ne? Wenn das Ziel sein soll, ja, dieses Jahr aufzusteigen, dann muss man einfach noch tätig werden, so.
Aber ich finde, das hat das gerade gut zusammengefasst, auch mein Gefühl, was du gesagt hast, dass es eben wackeliges Konstrukt ist, so, ne? Dann sind wir vielleicht auch wieder bei dem Benefit of the Doubt, dass man sagt, okay, aber kann ja noch kommen und kann ja noch werden, aber es fühlt sich gerade ein bisschen wie so ein Eierlauf, Seiltanz-Geschichte an.
Also ich muss jetzt auf jeden Fall sagen, ne? Irgendwie zum einen, also dass man aus dem Pokal ausgeschieden ist, das gehört ja eben zu der Gleichung auch dazu. Ist richtig, richtig bitter, auch die Art und Weise. Mit 7 Punkten aus 3 Spielen stehst du halt gut da. So, da kann man, glaube ich, überhaupt nichts sagen. Aber es ist vielleicht auch wirklich dann einfach noch ein bisschen zu früh, da dann irgendwie so viel reinzulesen. Also man kann das, glaube ich, von zwei Seiten sehen. Ne? Du kannst halt sagen, du hast halt 7 Punkte aus 3 Spielen geholt, holst jetzt die restlichen Leute dazu, entwickelst dann irgendwie die Feinheiten weiter und dann bist du auf jeden Fall oben dabei. Du kannst aber auch natürlich auch sagen, du hast jetzt halt irgendwie zweimal gegen Mannschaften gewonnen, gegen die du halt unbedingt gewinnen musst. Ne? Also zwei Mannschaften, die halt noch absolut damit strugglen, irgendwie in der neuen Liga anzukommen mit Darmstadt und Ulm, die das bisher nicht geschafft haben. Und gegen Karlsruhe hast du es halt in dem einzigen Spiel gegen eine richtige etablierte Zweitligamannschaft halt zu Hause nicht geschafft, dir vernünftige Torchancen zu erspielen. Kannst natürlich dann wieder auf der anderen Seite auf die Defensive verweisen, die bisher sehr, sehr gut ausgesehen hat. Also ich würde das beides halt irgendwie nicht zu wichtig bewerten, sondern halt einfach mit dieser Ambivalenz einfach noch irgendwie für einen Moment leben wollen.
Was ich auf jeden Fall aber sagen kann, und das ohne Ambivalenz, dass ich froh bin, egal wie das am Freitag ausgeht, dass dann erst nochmal eine Länderspielpause ist, wo man weiter trainieren kann, weiter Automatismen einstudieren kann und vielleicht wird der ein oder andere zur Nationalmannschaft gerufen, schauen wir mal, aber generell kommt die Länderspielpause schon zum richtigen Zeitpunkt, würde ich sagen, und vielleicht sammelt man jetzt vorher noch Punkte ein, denn am Freitag sind 3 Dinge gleichzeitig. Zum einen das nächste Spiel unserer Fortuna, zum anderen schließt der Transfermarkt. Wir haben die Terminüberschneidung eben schon thematisiert. Und ein dritter Termin steht ins Haus, und zwar wird unser schönes Projekt aus dem Exil, der Fortuna-Podcast, am Freitag 5 Jahre alt. Hey. Denn genau, hey, wir haben uns damals gedacht, wir fangen am Tag an, wo das Transfer hat, damit wir nicht noch über unfertige Kader reden müssen. Nein, aber tatsächlich freuen wir uns darüber sehr, dass es uns nach 5 Jahren noch gibt, dass ihr uns noch zuhört. Und ich bin nicht der Stammhörer unserer eigenen Podcasts, also ich höre da ab und zu mal rein, aber eher punktuell, aber ich habe mir den Spaß erlaubt und nochmal in unsere erste Folge reingehört. Und bevor mir das jetzt alle lieben Hörer da draußen gleich tun, ein paar Bonmots werde ich als Countdown auf den Freitag mit euch über Twitter diese Woche noch teilen. Seid gespannt. Auf jeden Fall kann ich sagen, wir waren schon immer sehr meinungsstark. Das werdet ihr in den Zitaten wiederfinden.
Ja, da könnt ihr, glaube ich, gespannt sein, und ich bin auf jeden Fall auch gespannt. Ich weiß auch nicht, was da kommt, welche abenteuerlichen Takes wir in der ersten Folge rausgehauen haben.
Ach, es geht. Also abenteuerlich weiß ich nicht, aber es ist schon schön.
Ja. Ja, also das solltet ihr auf jeden Fall die nächsten Tage im Auge behalten. Vielleicht wird es echt empfehlen, nochmal ganz, ganz nett, sich daran zurückzuerinnern, falls ihr damals auch schon hingehört habt. Und dann kann man damit vielleicht ganz gut die Zeit bis zum Freitagabend 18:30 Uhr überbrücken. Ja, steht wirklich eine sehr, sehr interessante Phase der Fortuna ins Haus, weil nachdem man bisher ja größtenteils gegen Mannschaften gespielt hat, ja, wo man eigentlich gewinnen sollte, kommen jetzt die etwas namhafteren Gegner. Also die nächsten 5 Spiele sind gegen Hannover, gegen Hertha, gegen Köln, gegen Greuther Fürth und gegen den HSV. Das bis zur nächsten Länderspielpause, also die Länderspielpause darauf, da ja, das wird auf jeden Fall ganz schnucklig. Ich glaube, auf die Spiele können wir uns auch schon alle sehr freuen. Aber das geht eben nur, ja, indem man jedes einzelne Spiel ernst nimmt und vielleicht noch gar nicht so sehr in die Zukunft schaut. Und das heißt, wir schauen jetzt vor allen Dingen auf den Freitagabend. Es geht gegen Hannover 96, wo man dann auch einige Parallelen zur Fortuna ausmachen kann. Denn auch Hannover 96 ist durchaus gut in die neue Saison gestartet. Man hat auch 7 Punkte. Man hat ein Torverhältnis von 3:0, also auch da steht die Defensive mehr als gut. Und man hat sich dann eben ein kleines Pokal ausgegönnt. Die Hannoveraner sind in Bielefeld ausgeschieden. Auch das ja, kennen wir Düsseldorfer ja nur allzu gut. Also geht man wirklich mit relativ ähnlichen Vorzeichen eben in diese Partie. Und ja, auch die Hannoveraner haben eben viel schon erkennen lassen, was ein Spitzenteam in der zweiten Liga ausmacht. Nämlich ähnlich wie bei der Fortuna halt auch eben dieses Setzen auf eine Stabilität, auf eine Abgeklärtheit, dass da gar nicht so wirklich verrückte Sachen gemacht werden, sondern ja, dass man vor allen Dingen erstmal ja, versucht eben sich nicht selbst zu schlagen und mit den Tugenden, die es in der zweiten Liga so braucht und wo dann durchaus ja oft Mannschaften ein bisschen brauchen, die neu in die Liga kommen, um die wirklich auch so umzusetzen, dass man eben auf diese setzen kann. Und das heißt gerade bei Hannover, dass man sehr, sehr viele Zweikämpfe führt. Man hat ja, auch einen wirklich großen Fokus auf eine Physis, viel, viel mehr, als es die Fortuna hat. Also da wird man wirklich aufpassen müssen, dass man körperlich da nicht zur Seite geschoben wird. Man ist Dritter bei den gewonnenen Kopfballduellen, hat eine sehr, sehr hohe Gefahr offensiv bei Standards. Also gerade auf Trisoldi und auf Neumann würde ich da besonders aufpassen. Aber insgesamt sind einfach viele Hannoveraner relativ groß gewachsen und eben sehr, sehr kopfballstark, was man auch daran sieht, dass sie eine exzellente Statistik haben bisher dabei, Standardsituationen eben zu verteidigen. Also das wird auch sehr, sehr schwer dagegen, sie zu treffen. Und wenn man das dann ja noch kombiniert mit Ron-Robert Zieler im Tor, der ja auch deutlich zu den Spitzenleuten in der Liga gehört, ist das einfach eine Basis, die einen halt schon sehr, sehr weit bringt. Was wir bei der Fortuna natürlich auch kennen, ist ein starker Rechtsfokus bei den Angriffen. Das ist bei Hannover ganz genauso. Was ich allerdings noch nicht so richtig einschätzen kann, ist, ja, wie sehr man am Freitag den Ball wird haben wollen. Also eigentlich ist da, glaube ich, Hannover auch eine Mannschaft, die einfach dadurch, dass man halt so gute Einzelspieler hat, ja, auch häufig oder häufiger die Mannschaft ist, die mit ein bisschen mehr Ballbesitz aus einer Partie rausgeht, einfach weil sich Mannschaften eher auf einen Umschaltfußball gegen Hannover beschränken. Aber rein vom Mannschaftstypus her ist es jetzt keine Mannschaft wie Magdeburg oder wie Karlsruhe, die wirklich das Spiel über den Ballbesitz zwingend dominieren will. Und Hannover ist jetzt zwar, glaube ich, nach diesen 3 Spielen, die ja eben eine sehr, sehr kleine Sample Size sind, eine von den Mannschaften, die bisher am meisten Ballbesitz gehabt hat, aber ich glaube, das wird so ein bisschen verfälscht, in Anführungsstrichen, diese Statistik dadurch, dass man schon 2 Heimspiele gehabt hat, im Gegensatz zu anderen Mannschaften, wie zum Beispiel die Fortuna, und dass man gegen 2 Aufsteiger schon gespielt hat. Also auch das würde, glaube ich, ein bisschen anders aussehen, wenn, ja, wenn eben schon ein paar Spiele mehr gespielt werden würden. Ja, es ist irgendwie auch nicht so leicht einzuschätzen zu dem frühen Zeitpunkt der Saison, mit welchem System Hannover in das Spiel gehen wird. Man hat jetzt gegen den HSV, als man da 1-0 gewonnen hat, letzte Woche, 4-2-3-1 gespielt, aber eigentlich ist, glaube ich, das System, dass man jetzt die anderen beiden Spiele gespielt hat und das, glaube ich, auch das sein soll, mit dem Leitl in die Saison gehen will, ein 3-4-3-System. Und da finde ich besonders auffällig, dass es halt wirklich, ja, also dass es halt wirklich nur diese beiden Schienenspieler auf dem linken und auf dem rechten Flügel gibt. Spieler, die sich halt wirklich auch auf dem Flügel wohlfühlen. Also das quasi dann nicht wie das in dem Fortuna-System jetzt gerade ist mit Klaus und dann, weiß ich nicht, vielleicht einem Rossmann oder Spieler X auf dem linken Flügel, dass man da wirklich offensive Flügel hat, sondern die beiden, die halt quasi die Sturmspitze dann noch offensiv unterstützen, sind halt eher so Flügelzehner. Also das ist jetzt bei Hannover die letzten Spiele Harvard Nielsen gewesen. Da wissen wir auch, dass es kein richtiger Flügelspieler ist, sondern jemand, der ins Zentrum zieht. Und mit Jannik Rochelt auch jemand, der eigentlich ein Zehner ist. Die helfen dann immer mal wieder auf dem Flügel mit oder halt die aus dem zentralen Mittelfeld rücken dann auch mal raus auf den Flügel. Aber ich glaube, wenn die Fortuna es schaffen könnte, sowohl offensiv als auch defensiv das Spiel möglichst viel auf die Flügel zu leiten, könnte das, glaube ich, ein ganz guter Ansatzpunkt zu sein, um halt Dehm und Moroja auf den beiden Schienenpositionen bei Hannover ja unter Druck zu setzen und eben die helfenden Spieler da ja eben auch ein bisschen kalt zu erwischen, weil sie da einfach eben nicht in ihrem natürlichen Habitat sind. Und gerade wenn man dann vielleicht den einen oder anderen Spieler da auch irgendwie 50, 60, 70 Minuten ein bisschen müde gespielt hat, ist das ja vielleicht dann auch der richtige Moment, um dann da auf der Seite ja, einen müden Spieler noch damit zu überraschen, dass man einen Jemez oder einen Rossmann mit diesem ungeheuren Tempo halt irgendwie bringt. Und das hat jetzt da schon das ein oder andere Mal funktioniert und könnte vielleicht auch in dem Spiel funktionieren, weil ich mir schon vorstellen kann, dass das jetzt kein großes Scheibenschießen wird, sondern dass es erstens ein enges Spiel sein wird und zweitens ein Spiel, in dem nicht besonders viele Tore fallen werden. Und da kann dann halt eben diese eine Situation am Ende, wenn halt die Müdigkeit etwas größer wird, wirklich entscheidend sein. Ja, sonst kann man natürlich nochmal zwei, drei Namen nennen. Ziele habe ich schon genannt, natürlich unglaublich wichtig. In der Innenverteidigung sollte man wahrscheinlich immer als erstes Marcel Halzenberg nennen. Ja, ein Spieler, der eigentlich weiterhin nicht in diese zweite Liga gehört, der aus familiären Gründen dahin gewechselt ist und einfach eine unfassbare Ruhe und eine Abgeklärtheit am Ball hat. Also das ist echt manchmal aberwitzig, wenn man sich ein Hannover-Spiel anschaut. Wie viel besser der eigentlich ist als alle anderen um ihn herum. Und wenn man ihm so zuschaut, würde man echt einfach denken, der könnte mehr oder weniger jede Feldspielerposition bekleiden und es würde nicht mal sonderlich auffallen. Ja, wirklich ein absoluter Unterschiedsspieler da in der Defensive. Und vorne, ja, bin ich auch gespannt, für wen sich Leite da entscheiden wird. In der Sturmspitze, da hat man einmal Jesse Ngankam, der gegen den HSV begonnen hat, ein Spieler, der eine unglaubliche Physis hat, also der besteht wirklich fast nur aus Muskeln, hat sich da auch wirklich physisch mehrfach richtig gut durchgesetzt gegen die Hamburger. Und es könnte aber auch genauso gut sein, dass man eben auf Nicolo Tresoldi geht, erst 20 Jahre alt, einer der Spieler, der für mich einer der größten Kandidaten so als so eine Art Breakout-Player irgendwie ist. Also er hat die letzten ein, zwei Jahre schon viele Spielminuten gesammelt, gerade in der letzten Saison auch schon einigermaßen regelmäßig getroffen. Ich glaube, das wird dann in dieser Saison eher nur noch mehr werden. Und ja, im Mittelfeld möchte ich jetzt irgendwie gar nicht besonders irgendwie jemanden hinausheben, außer vielleicht nochmal Enzo Leopold, einfach weil der sehr, sehr viele Sachen auf einem hohen Niveau macht. Läuft unglaublich viel, hat eine verhältnismäßig gute Passstärke, ist sehr, sehr gut im Zweikampf, ist gut in der Luft. Aber das gilt eben für viele Hannoveraner Spieler, einfach weil die viel, viel mehr als andere Mannschaften einfach in jedem Mannschaftsteil eine hohe Qualität haben. Erwartet ihr irgendwelche großartigen Änderungen? Also ich glaube, wir können, wenn wir mal davon ausgehen, dass jetzt bis Freitag niemand verpflichtet wird, den man halt sofort in die Startelf stellen kann,
Und sich keiner mehr verletzt.
und sich keiner mehr verletzt. müssen wir wahrscheinlich trotzdem wahrscheinlich eben zuallererst darüber reden, was auf der linken offensiven Flügelposition passiert. Ob man da wechselt, ob man da wieder niemals die Chance gibt oder was wäre so der erste Gedanke, der euch da in den Kopf kommt, wo ihr vielleicht Änderungen vornehmen würdet?
Also bei dem, was du über die in die Mitte ziehenden Flügelspieler und so gesagt hast, muss ich an eine Dreierkette denken. Da würde ich mir dann vorstellen, dass Rossmann links außen den Part übernimmt und dann hat man immer noch Niemetz, der, wenn Rossmann die Leute platt gelaufen hat, übernehmen kann und weiter die Leute platt läuft. Ansonsten denke ich, dass die Fortuna versuchen wird, weniger abwartend zu spielen im eigenen Stadion. Aber ja, die große Frage ist wirklich diese linke Seite. Ansonsten würde ich davon ausgehen, dass die Spieler erstmal so aufs Feld kommen. Also ne, die Frage wäre, ob man, sorry, der Gedanke dahinter, ob man, wenn man Emma aus seinem Formtief mal eine Pause geben möchte, in Kombination damit, dass viel nach innen gezogen wird, aus den Flügelspitzen, ob man da auf eine Dreier-Innenverteidigung setzt mit eben schnellen Flügelläufern wie Rossmann und Klaus auf der rechten Seite.
Glaube ich tatsächlich nicht dran. Ich sehe aber für links durchaus drei Möglichkeiten, denn gegen Dresden hat Daniel Thun Dennis Jastrzemski eingewechselt. Den vergisst man manchmal. Ich könnte mir auch vorstellen, dass der beginnt.
Um Himmels Willen.
Also, ja, könnte ich mir vorstellen.
Ja, also ich glaube, da der jetzt ja jetzt auch im letzten Spiel dann ja wiederum irgendwie nicht gespielt hat und so, also ich glaube, eher keine Option, aber natürlich kann das irgendwie immer noch sein, wenn er eine gute Trainingswoche hat, aber würde ich eigentlich eher nicht so wirklich vermuten, weil ich glaube, bei Niemetz ist dann schon irgendwie auch deutlich klarer zu sehen, dass er halt gewisse Sachen hat, wie du ihn halt irgendwie einsetzen kannst. Und bei Jastrzemski, der hat ja wirklich eigentlich nur das Tempo, da sehe ich es halt irgendwie nicht wirklich. Ich finde eigentlich auch ähnlich, wie Moritz das gesehen hat, dass sich eine Dreierkette eigentlich gut anbieten würde. Das passt eh zu sehr, sehr vielen Spielern, aber ich glaube, da reden wir auch seit Beginn dieses Podcasts hier drüber. Zu sehr, sehr vielen Spielern im Kader würde eine Dreierkette hervorragend passen. Aber immer wenn man es halt versucht hat, hat es eigentlich nicht funktioniert. Und ich kann mir auch eigentlich kaum vorstellen, dass man das jetzt tun wird. Das Einzige, was mir daran ganz gut gefallen würde, wäre, dass dadurch ja auch mehr oder weniger automatisch ja wahrscheinlich der auch nicht in absolut bester Form sich befindende Jordi De Weijs reinrotieren würde. Und gerade für den Fall, dass bei Hannover ein Gamkang startet mit dieser unglaublichen Physis, würde ich mich etwas besser fühlen, wenn halt auch bei Fortuna noch ein bisschen mehr physische Stärke halt irgendwie auf der Innenverteidigerposition wäre, weil mit Oberdorf Hoffmann ist mir das vielleicht dann ein bisschen zu wenig, ehrlicherweise. Aber müssen wir uns mal überraschen lassen, wie das am Freitag dann so aussieht.
Aber Jordi De Weijs hat mich gegen Dresden auch nicht vollends überzeugt. Von daher, also es ist wirklich toll, dass wir diese 5 Jahre mit euch zusammen gehen konnten und auf die nächsten 5 Jahre dürft ihr am Freitag gerne auch noch anstoßen. Ihr beide natürlich und alle Hörerinnen und Hörer. Und ich poste euch aus Berlin zu.
Du kannst uns den Transferticker dann machen, während wir vielleicht per SMS oder so, weil Empfang, vielleicht kommen die SMS dann durch.
Ja, also SMS bekomme ich immer zuverlässig im Stadion, muss ich sagen.
Ja, ich mache Spiel draus. Ich schicke euch 3 SMS, 2 Transfer stimmen, einer stimmt nicht.
Ja, da hört man das diabolische Lachen.
Jo, und wir hören uns dann irgendwann nächste Woche wieder. Wir haben ja dann Zeit, denn danach ist die Länderspielpause möglicherweise nächsten Montag. Bis dahin, habt eine gute Woche.
Bis dann. Ciao.
Bis dann.
Ciao.
Ciao.